Ich weiß, zu wem ich bete. So hat Kurt diese Predigt überschrieben. Und er schreibt dazu, wir haben in dieser Predigtreihe durch die Psalmen schon erkannt, dass Menschen, die so beten wie die Schreiber der Psalmen, Menschen sind, die bewusst leben. Wenn sie beten, geben sie nicht einfach nur ihren Gefühlen Ausdruck. Man kann leicht erkennen, dass sie ihre Situation und ihr Leben vor Gott durchdenken. Es ist wichtig, dass wir uns von ihrem Vorbild leiten lassen. Wenn wir vor Gott kommen und unsere Anliegen, unsere Not vor ihm äußern, sollten wir darüber nachdenken, zu wem wir kommen und wie unsere Situation und unser Leben, unser Glaube vor ihm dasteht. Genau das tut David in diesem Psalm sehr eindrücklich. Er sagt zuerst etwas darüber, wer der Gott für ihn ist, zu dem er betet. Dann über die Haltung, mit der er vor ihn tritt. Sein Gebet, sein Liegen, sein Hilfeschrei ist eingebunden in das Wissen darüber, wer Gott ist und in sein festes Vertrauen auf ihn. David weiß, zu wem er betet, und das gibt ihm Zuversicht, dass sein Gebet nicht unbeantwortet bleibt. Lasst uns von ihm lernen, erhörlich zu beten. Die ersten Worte, mit denen David sein Gebet beginnt, sind mehr als eine Anrede. Es ist mehr ein deutliches Aussprechen, wer der ist, den er anruft. Er betont dadurch, dass er zu dem Gott betet, den er kennt, von dem er weiß, dass und warum er auf seine Hilfe hoffen darf. Zu dir, Jahwe, bete ich. Der Name Jahwe, mit dem Gott sich seinem Volk offenbart hat, spricht von seiner Bundestreue. Ich bin der Ewige, der für euch da ist, der euch niemals fallen lässt. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wer zu mir kommt, den werde ich niemals wieder hinausstoßen. Wenn David ausdrücklich Jahwe anruft, beruft er sich damit auf diese Verheißung. Er sagt damit, ich rufe den Gott an, der versprochen hat, für immer da zu sein. Dasselbe sagt er auch, wenn er betet, ich rufe zu meinem Felsen. Ein Fels ist ein zuverlässiger Grund, um darauf zu stehen, und ein Ort des Schutzes, in dem man sich verbergen kann. Der Fels ist an vielen Stellen in der Bibel ein Bild für Jesus. Denken wir an den Felsen, in den Gott Mose stellte, um ihm Schutz zu geben vor seinen bedrohlichen Eigenschaften wie seinem gerechten Zorn und Gericht. Oder an den Felsen, der dem Volk Israel Wasser gab, damit sie nicht verdursteten. Jesus sagte, dass er seine Kirche auf den Felsen bauen werde, der er selbst ist. Und dass selbst die Tore der Hölle ihr nichts anhaben und sie nicht aufhalten können. Er sagte auch, dass wer auf ihn hört, sein Lebenshaus auf einen Fels bauen werde. Kein Sturm kann es zerstören. Wie gut ist es darum, wenn wir uns in dieser Weise bewusst machen, zu wem wir beten. Wer hört uns zu, wenn wir beten? Es ist der allmächtige Gott, der uns erlöst hat und der uns seine Treue, seine Hilfe und seinen Schutz versprochen hat. David sagt weiter, ich hebe meine Hände auf zu deinem heiligen Tempelraum. Auch dadurch macht er bewusst, worauf er seine Hoffnung gründet. Der heilige Tempelraum oder das Heiligtum des Tempels enthält die Symbole, die von Gottes Heil sprechen. Da ist der Leuchter, das Licht des Lebens und der Tisch mit den Broten, das Brot des Lebens und der Räucheraltar, der die wahre Anbetung symbolisiert. Diese Symbole verheißen den Christus, der all das für uns ist. Er ist das Licht. Er ist das Brot des Lebens. Er führt uns in die Anbetung, die Gegenwart Gottes. Ihn hat Gott uns gesandt, damit wir überhaupt zu Gott kommen können, von ihm leben können, und durch ihn erhalten wir das Recht zu beten. Mit dieser Zuversicht ruft David seinen Gott an: Wende dich nicht schweigend von mir ab, verstumme nicht, höre mein Flehen. Vielleicht scheint es ihm, dass sein Gott sich von ihm abgewandt hat, sonst würde er seine Not doch beenden. Ist es nicht so? Wenn wir leiden und nicht verstehen, warum, dann kommt es uns so vor, als ob Gott weit weg wäre, sich von uns abgewandt hat und nicht mehr hört. Wenn Gott ihm also seine Bundestreue und all seine Verheißungen vorhält, wenn er betet, dann sagt er damit: Es kann doch nicht sein, dass dieser Gott mich sitzen lässt, dass der Gott, der mich angenommen hat, der mir ewiges Heil versprochen hat und der mein Fels ist, sich auf einmal abgewandt hat und mir seine kalte Schulter zeigt. Weil David alle die genannten Eigenschaften Gottes kennt und glaubt und daran festhält, fasst er Mut und betet hartnäckig. Er tut genau das, wozu der Herr Jesus uns ermutigt, wenn er den Beter mit einer Witwe vergleicht, die unaufhörlich den ungerechten Richter bittet, ihr zu helfen, bis er endlich auf ihren Hilfeschrei antwortet. Oder denken wir an das Ereignis, als die heidnische Frau Jesus bittet, ihre besessene Tochter zu heilen. Er lehnt sie zuerst scheinbar ab, weigert sich, ihnen zu helfen. Erst als sie ihn hartnäckig weiter bestürmt und ihn an Gottes Barmherzigkeit erinnert, preist er ihren Glauben und heilt ihre Tochter. Unser Herr möchte, dass wir so beten, dass wir uns selbst und ihm seine Eigenschaften vor Gott vor Augen halten und unaufhörlich zu ihm schreien, bis wir Antwort bekommen. David betet nicht nur in dem Bewusstsein, wer sein Gott ist, sondern auch in dem Wissen, wer er selbst ist. Das heißt, er betet mit dem Wissen und der Hoffnung darauf, dass seine Frömmigkeit einen Unterschied macht darin, wie Gott darauf antwortet. Er hat sich sicher Gedanken darüber gemacht, wie er vor Gott steht. Was gibt mir das Recht zu beten? Wie muss ich vor Gott stehen, dass ich überhaupt hoffen darf, dass er mich hört? Wenn David betet: Reiße mich nicht weg mit den Gottlosen und Übeltätern, dann zeigt er, dass er weiß, dass Gott Übeltäter und Gottlose nicht erhört. Im Psalm 50 heißt es: Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was hast du, meine Ordnungen herzusagen, und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Ein Mann, den Jesus von seiner Blindheit geheilt hat, sagt mit Recht zu den Pharisäern: Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Und Jakobus schreibt über das Gebet der Ungerechten: Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Es ist gut und wichtig, dass wir unsere Gebete nicht nur auf die Güte Gottes gründen, sondern auch prüfen, ob wir mit der Haltung beten, die Gott bei uns sehen will. Dabei ist es jedoch klar, dass wir diese nötige Frömmigkeit nicht selber bewirken können. Wir können nicht gut genug sein, um uns Gottes Erhörung zu verdienen. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen bittet, werdet ihr empfangen. In seinem Namen zu beten heißt, wenn wir durch ihn gerechtfertigt sind, mit ihm vereint sind, haben wir das Recht zu beten. Wir beten dann im Vertrauen auf Gottes Gnade in Christus. In den Versen 3 bis 5 bringt David sein eigentliches Gebetsanliegen vor Gott. Wir können daraus schließen, dass er diesen ganzen Psalm aus der Situation der Bedrängnis betet. Entweder wird er durch Gottlose und Übeltäter bedrängt, oder vielleicht ist er in der gleichen miserablen Situation wie die Gottlosen, die diese verdient haben, er aber nicht. David mag eine Situation erleben, die im alten Israel oft vorkam. Ein großer Teil des Volkes war Gott ungehorsam, handelte gottlos. Dadurch zogen sie Gottes Gericht auf sich, so dass sie zum Beispiel von Plagen oder Seuchen übereilt wurden, oder ein fremdes Volk überfiel sie und verursachte großes Leid in Israel. Unter solchen Umständen litten dann nicht nur die Ungehorsamen, sondern auch die wenigen im Volk, die Gott treu geblieben waren. Die Plagen kamen auch über sie. Oder wenn Feinde ins Land einfielen und Menschen töteten oder verschleppten, dann kamen auch die Treuen um und wurden verschleppt. Das ist heute noch so. Oft leiden die Gerechten unter dem ungerechten Leben der Gottlosen. Die Folgen der Gottlosigkeit der Mehrheit der Bevölkerung treffen auch die Gläubigen. Gesetze eines Landes, die Gottes Gebote missachten oder umkehren, bringen die Gläubigen in Schwierigkeiten. Ebenso im kleineren Rahmen der Familie. Wenn der Vater ein gottloses Leben führt, leidet die ganze unschuldige Familie darunter. David lehrt uns, im Psalm zu beten, dass Gott Gerechtigkeit herstellt, dass ein Unterschied sichtbar wird zwischen Gerechten und Ungerechten. Reiße mich nicht weg mit den Gottlosen und Übeltätern. Und dann bittet der Beter um etwas, das zumindest uns, feinfühlige Menschen des 21. Jahrhunderts, befremden mag. Gib ihnen nach ihrem Tun, nach der Bosheit ihrer Taten. Ich will sehen, dass sie bestraft werden. Darf man so beten? Sollen wir nicht unsere Feinde lieben und beten, dass es ihnen gut geht? Ja, das sollen wir auch. Ich denke aber, dass auch das, was David hier betet, nicht falsch ist in Gottes Augen. Erstens ist es richtig, ja gerecht, dass die Gottlosen und Übeltäter, die nicht von ihrer Bosheit umkehren, das göttliche Gericht erfahren. Gott selber hat das so bestimmt. Es ist sein Wille und darum ist es gut. Zweitens befolgt David mit seinem Gebet auch ein Gebot. Wir sollen uns nicht selber rächen, sondern die Rache dem Herrn überlassen. Und dazu sagt David nicht, strafe sie dafür, dass sie mir Böses getan haben, sondern er sagt als Begründung, denn sie achten nicht auf die Taten des Herrn, noch auf das Werk seiner Hände. Der Beter bittet, dass die Taten der Gottlosen bestraft werden, damit sie ein Ende haben. Damit die Gerechten nicht länger unter den Wegen der Gottlosen leiden müssen. Am Ende des Psalmes bittet er ja, hilf deinem Volk, segne dein Erbteil, weide und trage sie. Es geht dem gerechten Beter nicht um Rache für sich selbst, sondern darum, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Das ist Gebet nach Gottes Willen. Hören wir nun auf ein kurzes Zwischenspiel. Weil der Beter nach Gottes Willen betet, darf er Gewissheit haben, dass er erhört wird. Darum kann er ab Vers 6 in Lobpreis übergehen. Und darin ist er ein Vorbild für unseren Herrn Jesus, als er im Begriff war, Lazarus vom Tod zu erwecken. Noch bevor er ihn aus dem Grab rief, sagte er zum Vater im Himmel: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst. Und seinen Jüngern, als er sie über das Gebet lehrte, sagte er: Euer Vater weiß, was ihr benötigt, noch bevor ihr ihn bittet. Und weiter: Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. So betet der Beter im Psalm. Er vertraut auf die Verheißungen seines Gottes, und darum betet er mit Gewissheit. Und er greift auch auf die Erfahrung zurück, die er schon machen durfte. Er weiß, der Herr ist meine Stärke und mein Schild, und auf ihn hat mein Herz vertraut, und mir ist geholfen worden. Darum kann er Gottes Lob singen, noch bevor er die Hilfe praktisch erlebt hat. Etwa so wie Paulus und Silas, die geschlagen und in den Kerker geworfen wurden, sie lobten Gott mit Liedern. Da erst erschütterte ein Erdbeben das Gefängnis und die Türen sprangen auf. Sie wurden frei und der Kerkermeister wurde gläubig. Was haben wir für einen wunderbaren Gott, der auf die Gebete von uns unbedeutenden und sündigen Menschen hört und daraufhin mehr tut, als wir uns vorstellen können. Vertrauen wir in unseren Gebeten darauf? Das Wort Gottes macht uns Mut, mit solch vertrauensvoller Gewissheit zu beten. In Philipper 4 heißt es: Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem, durch Gebet und Flehen, mit Danksagung, eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Oder im 1. Petrusbrief: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Oder in Epheser 3: Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Am Ende des Psalms geht der Beter dazu über, für sein Volk zu beten. Der Beter, der Gottes Hilfe erfährt, kann niemals nur an sich denken. Rechtes Gebet, das Gott gefällt, führt weg vom beschränkten Blick auf das eigene Ergehen weg vom Drehen um sich selbst. Hier betet der Hirte für seine ihm anvertrauten Schafe. Der König David betet für sein Volk und ist damit ein Vorbild für den Herrn Jesus Christus. Er dachte in der schwersten Stunde seines irdischen Lebens nicht an sein eigenes Ergehen, sein Elend, sondern an das Wort und das Heil der Seinen. Schon als der Herr dem Petrus voraussagte, dass er ihn verlassen und verleugnen würde, bedauerte er nicht sich selbst, sondern sagte zu Petrus: Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist der Grund, warum unser Glaube nicht aufhört. Nicht, weil wir die Kraft hätten, daran festzuhalten, sondern weil der Herr für uns gebetet hat und auch jetzt noch vor dem himmlischen Thron für uns einsteht. Auch als er am Kreuz hing und die schlimmsten Qualen erlitt, hat er für die Seinen gebetet. Sinngemäß hat er gebetet, was David im Psalm betet: Hilf deinem Volk, weide sie und trage sie bis in Ewigkeit. Und das tut er. Der Herr, unser Hirte, weidet uns, seine Schafe. Und er trägt uns, die wir nicht selber gehen können. Nur darum können wir im Glauben bleiben, auch in den schwersten Umständen. Nur darum können wir mit der vertrauensvollen Gewissheit beten, wie der Herr uns durch die Worte des Psalms in den Mund legt. Wenn wir die Kraft und die Worte nicht selbst aufbringen, können wir uns solche Psalmen selbst vorlesen und sie somit zu unserem Gebet machen. So können wir beten, wie es Gott gefällt. Dass wir uns bewusst machen, zu wem wir beten. Zu dem Gott, der uns die Treue seines Bundes versprochen hat und der unser fester Grund und Schutz ist, unser Fels. Und dass wir uns bewusst sind, warum wir überhaupt beten dürfen. Weil uns der Herr Jesus die Vollmacht dazu erworben hat. Wir dürfen und sollen auch für Gerechtigkeit beten. Dafür, dass Gott die Pläne der Bösen und Gottlosen zunichte macht und den Unterschied zwischen den Gerechten und Ungerechten deutlich werden lässt. Und wir dürfen und sollen mit Glauben beten, mit der Gewissheit, dass unser Gott uns nicht hängen lässt, auch wenn er nicht immer unmittelbar antwortet. Wird er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und zuletzt, wir sind berufen, unseren Glauben und unsere Gebete nicht nur für uns allein zu üben, sondern gemeinsam zu glauben, einander zu ermutigen und füreinander zu beten. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Amen.